Ambulant relevant. Der Podcast der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen.
Willkommen zu Ambulant relevant, dem Podcast der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen. Mein Name ist Lars Menz und ich komme von der Pressestelle der KVN. In unserem Podcast beschäftigen wir uns mit Themen der ambulanten Versorgung in Niedersachsen. Und ab dieser zweiten Folge sind wir jetzt auch auf allen gängigen Podcast-Plattformen zu finden und auch weiterhin natürlich auf unserer Website kvn.de. Ebenfalls ab dieser zweiten Folge erscheinen wir parallel mit unserem neuen KVN-Magazin. Das heißt, einmal im Quartal beschäftigen wir uns mit Schwerpunktthemen, die im Magazin ausführlich dargestellt sind und die wir im Podcast noch einmal vertiefen wollen mit unterschiedlichen Gästen. In unserer aktuellen Ausgabe jetzt im Mai geht es um die medizinischen Fachangestellten, kurz MFA. Und mit wem kann man besser darüber sprechen als mit der Präsidentin des Verbandes der medizinischen Fachberufe, mit Hannelore König. Frau König, herzlich willkommen in Hannover. Schön, dass Sie zu uns gekommen sind.
Ja, ich freue mich, dass ich hier sein darf. Guten Tag.
Ja, herzlich willkommen. Sie sind seit Juli 2020 die Präsidentin des Verbandes. Sie sind für Ihre Arbeit schon ausgezeichnet worden vom Deutschen Ärztetag. Und Ihre Aufgabe ist es, die MFAs in der Bevölkerung und im Berufsstand sichtbarer zu machen, sich für sie einzusetzen. Sie selber sind MFA, wenn ich richtig informiert bin. Wie war das denn bei Ihnen, als Sie Ihre Ausbildung gemacht haben? Wie erinnern Sie sich daran?
Ja, als ich meine Ausbildung damals noch als Arzthelferin gemacht habe, jetzt sind wir medizinische Fachangestellte, auch einer der Erfolge, den wir als Verband medizinischer Fachberufe mit auf den Weg gebracht haben, dass die Helferin weg ist und wir jetzt medizinische Fachangestellte sind. Ich habe noch die zweijährige Ausbildung gemacht in der Kinder- und Jugendmedizin in Stade. Und ich wollte eigentlich beruflich was ganz anderes machen. Und mich hat der Beruf so fasziniert, gerade auch der Umgang mit den Kindern und den Eltern und diese vielen, vielen medizinischen Aufgaben, die von mir im Berufsalltag verlangt waren, die haben mich so begeistert, dass ich im Beruf geblieben bin und nach wie vor das einen ganz, ganz tollen Gesundheitsberuf finde, mit enormem Potenzial und vielen, vielen Möglichkeiten.
Was wäre denn Ihre berufliche Alternative gewesen?
Was völlig Fachfremdes. Ich wäre in die Chemiebranche gegangen.
Okay.
Aber dieses Unternehmen nahm in dem Ausbildungsjahr, wo ich fertig war, keine Frauen in dem Beruf. Und von daher ist der Berufstraum dann kurz nach Weihnachten geplatzt und ich brauchte eine Alternative. Und auch damals war es so, dass man sprach dann so rum, was kann man dann noch werden? Ja, bewerb dich mal in der Arztpraxis, da gibt es bestimmt noch einen Ausbildungsplatz. Und so war es dann auch, dass ich zwischen zwei Ausbildungsstellen wählen konnte und mich dann für die Kinder- und Jugendmedizin entschieden habe. Und das war auch eine wirklich sehr gute Entscheidung.
Und wie lange haben Sie das gemacht? Wie ging es dann für Sie weiter?
Also ich habe das ungefähr 10, 15 Jahre gemacht. Dann habe ich entdeckt, ich habe im Ehrenamt damals schon für den Verband gearbeitet in der Bezirksstelle in Stade und habe diese ehrenamtlich geleitet, Fortbildung für unsere Berufe organisiert. Und ich habe dann gemerkt, dass ich im Verband mehr bewegen kann für unsere Berufe, als wenn ich in der Praxis bleibe. Und dann habe ich die Chance genutzt und habe kandidiert als Vorsitzende im Landesverband Niedersachsen. Bin gewählt worden, habe das 9 Jahre gemacht und bin dann eine Ebene höher auf die Bundesebene gegangen, 2002, und bin in 18 Jahre in der Geschäftsführung tätig gewesen. Und wie Sie schon gesagt haben, in der Pandemie habe ich dann gewechselt ins Amt der Präsidentin und habe den MFAs, ZFAs und auch den TFAs und den Zahntechnikern überhaupt in der Pandemie eine Stimme gegeben, weil man unsere 4 Berufe alle nicht gesehen hat als systemrelevant. Und ja, und da musste ich doch dann sehr, sehr viele Briefe schreiben, Telefonate führen, Pressemitteilungen herausgeben, um einfach diese Berufe sichtbar zu machen mit dem, was sie tatsächlich in der medizinischen Versorgung, gerade auch in der Pandemie, geleistet haben, alle 4 Berufe. Also da möchte ich keinen ausnehmen.
Auf die Pandemie können wir gleich nochmal gucken, vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Wir gucken mal, wie sich die Ausbildung und auch der Beruf in den letzten Jahren oder Jahrzehnten verändert hat. Sie hatten ja eben schon gesagt, Sie haben sich damals beworben und da hieß es, wir nehmen keine Frauen. Bei den MFAs ist es ja genau andersrum, da gibt es eigentlich fast keine Männer. Warum ist das eigentlich so?
Ja, also der Anzahl der männlichen Auszubildenden nimmt nach und nach zu, also ganz langsam, gerade auch die Änderung der Berufsbezeichnung von der Helferin weg zur medizinischen Fachangestellten hat dazu geführt, dass noch mehr männliche Auszubildenden in den Beruf gekommen sind. Also ich glaube, wir sind in der Ausbildung immer so zwischen 3 und 5%, je nach Region. Ich denke, im Moment hängt noch ganz viel damit zusammen, dass man von dem Beruf, dass es nach wie vor schwer ist, von dem Beruf eigenständig leben zu wollen. Und wenn ich dann als Mann eine Familie ernähren möchte, ist es halt schwierig. Also da müssen wir noch weiter Überzeugungsarbeit leisten. Da hat sich ja nun auch schon erfreulicherweise viel getan. Also es gibt viele Perspektiven im Beruf und auch das Einstiegsgehalt hat sich ja verändert. Da haben wir ja auch deutlich was gedreht. Das könnte Es ist immer noch nicht da, wo es hingehört. Und ich denke, wenn über diesen Trend, dann wird der Anteil der männlichen MFAs wird weiter zunehmen. Das wäre zu hoffen. Es ist aus der Geschichte heraus ein Frauenberuf, also wie viele medizinische Berufe und soziale Berufe. Da muss man einfach an viel Überzeugungsarbeit auch noch leisten in der Phase, wo sich Menschen für die Berufe orientieren. Also ich denke, Arztpraxen könnten einfach mehr männliche Praktikanten auch schon einladen in die Praxen zum Boys Day, wirklich nutzen, um Jungs schon früh für diese Berufe zu sensibilisieren. Und das Elternhaus ist hier auch immer gefragt.
Aber da stecken wir doch noch in so ein paar Geschlechterklischees drin wahrscheinlich.
Definitiv.
Ne? Wie würden Sie denn sagen, hat sich der Beruf in den letzten Jahren verändert?
Also ich habe es ja schon gesagt, was ich in dem Beruf wirklich geliebt habe, ist der Umgang mit den Kindern. Wirklich auch hier Testungen zu machen, Hörteste, Sehteste. Selber auch diese medizinischen Aufgaben in der Diagnostik und auch wirklich Verbände anlegen, diese ganzen Dinge, das waren wirklich so die Schwerpunkte. Und inzwischen ist der Beruf sehr verwaltungslastig. Also es gibt wirklich viel mehr verwaltende Aufgaben. Und wir ringen im Prinzip bei jeder Novellierung darum, dass wirklich die medizinischen Kompetenzen erhalten bleiben. Und hier müssen wir auch tatsächlich drauf achten, weil die Ausbildung der medizinischen Fachangestellten sind wirklich circa 50% medizinische Inhalte und 50% verwaltende. Und die Kernkompetenzen sind eben wirklich auch das Medizinische und die Kommunikation mit dem Patienten und Patienten. Und das darf nicht hinter den hohen Bürokratieaufwand immer weiter verschwinden. Das ist so ein bisschen das Problem, weil MFAs können Ärztinnen und Ärzte entlasten. Das ist ihr klassischer Job und dafür gibt es auch die vielen Aufstiegsfortbildungen mittlerweile und Fortbildungskurricula. Und das sollte gestärkt werden, dann können wir auch mit dem Fachkräftemangel viel besser umgehen.
Da sind wir eigentlich schon beim Thema Digitalisierung, wenn Sie die Bürokratisierung ansprechen. Ja, ist die eher Chance oder Hemmnis?
Die Digitalisierung ist aus meiner Sicht eine Chance, definitiv, weil die kann Bürokratie zurückdrängen. Wenn allerdings ganz wichtige Voraussetzungen, wenn dies betrifft, auch tatsächlich bereits in der Planungsphase mit berücksichtigt werden. Und bei den digitalen Projekten, die angelaufen sind, den ersten, hat man die große Gruppe der medizinischen Fachangestellten einfach ausgeblendet und nicht eingebunden, weil das sind diejenigen, die zum einen die Patientinnen und Patienten mitnehmen in die digitale Welt. Wer übergibt denn das, erklärt den Prozess des E-Rezepts, dass das nicht mehr der rosa Vordruck ist, sondern dass man jetzt im Prinzip in der Apotheke geht und dort aus der Anwendung sein E-Rezept die Apotheke downloaden kann. Das erklärt die medizinische Fachangestellte. Und von daher, Digitalisierung kann eine Chance sein, wenn tatsächlich die Anwendung auch die Akteure eingebunden sind und wenn sie ausreichend getestet sind. Also mit halb analogen Prozessen, Beispiel digital, also elektronische Arbeitsunfähigkeit, die immer noch von vielen gefordert wird, dass sie in schriftlicher Form ausgedruckt ist, damit man sie dem Arbeitgeber geben kann. Also mit halbdigitalen Prozessen ist keiner MFA geholfen. Wir brauchen echte digitale Prozesse. Und Digitalisierung sollte die Prozesse optimieren und die Bürokratie zurückdrängen.
Haben Sie als Verband da drum gekämpft, mehr gehört zu werden in dem Thema?
Immer. All den Jahren. Also Sie glauben gar nicht, wie viele Gespräche ich auch tatsächlich mit Vertretern der Gematik geführt habe über viele, viele Jahre, in denen ich das schon gesehen habe, dass man unsere wichtige Zielgruppe hier gar nicht berücksichtigt. Dann natürlich auch mit dem Ministerium, mit dem Bundesministerium für Gesundheit. Ich durfte dann tatsächlich an einem Workshop zur Digitalisierungsstrategie mitwirken. Aber auch danach ist es war sehr mühsam. Inzwischen haben wir sehr guten Kontakt zur Gematik, indem wir auch gemeinsame Veranstaltungen anbieten, indem wir in Planungsphasen eingebunden wird. Das macht auch MIO 42 von der KBV. Inzwischen, da war es natürlich deutlich leichter für uns auch, den Kontakt zu knüpfen. Aber entscheidend ist, dass die politischen Vorgaben, wenn die unter Zeitdruck stehen und dann Dinge umgesetzt werden, weil irgendwelche Fristen gehalten werden müssen, das macht den medizinischen Fachangestellten große Bauchweh.
Ich habe heute Morgen mal online ganz auf die Schnelle bei der Agentur für Arbeit geguckt, bundesweit allerdings, nicht auf Niedersachsen bezogen, aber da gibt es 7500 freie Stellen für MFAs. Mhm. Warum gibt es keine MFAs, wenn es so ein attraktiver Job ist, wie Sie ihn ja geschildert haben?
Also wir haben im Gesundheitswesen einen sehr krassen Wettbewerb um die Fachkräfte im Gesundheitswesen. Und wir haben ja schon kurz über die Ausbildung der medizinischen Fachangestellten gesprochen, die gut mit schwierigen Patienten umgehen können, die kommunikativ sind, die sowohl medizinische Kompetenzen als auch verwaltende Kompetenzen besitzen. Die sind in unserem Gesundheitswesen hoch begehrt. Und viele andere Bereiche, wo der Mangel noch größer ist, werben inzwischen medizinische Fachangestellte ab. Also von Krankenkassen kennen wir das ja schon sehr lange. Und die Einstiegsgehälter von Sozialversicherungsfachangestellten sind auch deutlich höher. Aber aktuell das größte Problem sind die Kliniken und die Pflege, weil durch den Branchenmindestlohn in der Pflegebranche, den die Bundesregierung ja auch auf den Weg gebracht hat und der ja auch wirkt, das ist ja auch gut, dass der wirkt, der führt aber dazu, dass dort in der Pflege, im Pflegebereich viel höhere Gehälter abgerufen werden können. Und damit fällt es sowohl Pflegediensten als auch Pflegeeinrichtungen und Kliniken sehr leicht, MFAs abzuwerben, weil die kriegen sie ja auch zum großen Teil noch gegenfinanziert. Und in diesem Konkurrenzsituation verschwinden ganz viele medizinische Fachangestellte tatsächlich aus dem Kernbereich, in dem sie arbeiten. Also circa 340.000 MFAs bundesweit arbeiten in den niedergelassenen Arztpraxen. Die verschwinden jetzt, verschieben sich in andere Bereiche im Gesundheitswesen, sogar zu Ergotherapeuten und Physiotherapeuten. Also das ist eine weitere Konkurrenz. Auch da hat der Gesetzgeber ja an dem Mechanismus gearbeitet, bundeseinheitliche Honorare, damit das Personal besser bezahlt werden kann. Und jetzt entdecken die Heilmittelerbringer auch die Kompetenzen der medizinischen Fachangestellten und setzen sie dort ein.
Wenn wir jetzt schon beim Geld sind, Sie hatten ja letztes Jahr Tarifverhandlungen, haben einen höheren Abschluss erzielt. Vielleicht können Sie da noch mal was zu sagen, ob das den Beruf dann aus Ihrer Sicht attraktiver macht oder ob Sie sagen, es muss eigentlich auch da noch weitergehen.
Also es muss auf alle Fälle noch weitergehen. Also ich denke, bei der Sichtbarkeit des Berufes der medizinischen Fachangestellten haben wir in der Pandemie viel getan. Dann der Warnstreik vor einem Jahr hat gerade in der öffentlichen Wahrnehmung wirklich viel bewegt. Wir haben ja dann vor einem Jahr auch schon einen sehr guten Abschluss erzielt. Dann jetzt einen gestuften, also in der ersten Stufe 3,85% für die medizinischen Fachangestellten. Damit haben sie einen Reallohn Millionen Gewinn. Und in der nächsten Stufe, das war uns als Tarifpartner sehr wichtig, zum 1. Januar 2026 steigen die Einstiegsgehälter auf 17,60 Euro. Und das war uns ein ganz wichtiges Signal, um in der Konkurrenz zu den anderen Berufen mitzuhalten. Aber natürlich, ich bin da bei Ihnen, ist das im Berufseinstieg 3-jährige Ausbildung mit Verantwortung für die Gesundheit, mit Infektionsrisiken, mit einer hohen Stressbelastung, ist das definitiv zu wenig. Und es reicht ja auch noch nicht, um einen Rentenpunkt im Jahr zu erwirtschaften. Das heißt, hier ist noch Handlungsbedarf, aber man kann sich qualifizieren, man kann sich weiterbilden und ich denke, wir arbeiten als Tarifpartner auch weiter daran.
Jetzt sehen die Praxisinhaber das naturgemäß ganz anders. Die sagen, das können wir eigentlich kaum noch bezahlen. Was sagen Sie denen?
Ich denke, dass die medizinischen Fachangestellten deutlich entlasten können, die Prozesse optimieren und gerade in Umstrukturierung und wenn es darum geht, wie können wir praktisch auch die Einnahmensituation hier bei uns in der Praxis verbessern, da sollten Praxisinhaber ruhig ihre MFAs mit einbinden, weil da entstehen viele kreative Ideen. Im Delegationsrahmen ist häufig noch Luft. Denke ich mal, sollte man auf das Potenzial setzen, was im Team vorhanden ist. Das erhöht auch die Wertschätzung. Also das erhöht die Akzeptanz, das machen MFAs gerne in Prozessen, Umstrukturierungsprozessen auch einfach mit eingebunden zu werden.
Das heißt, würden Sie sagen, Arztpraxen, die den MFAs ein attraktives Umfeld bieten, vielleicht ein tolles Team, aber eben auch in Delegation denken und Aufgaben abgeben, dass das die Zukunft ist, dass die vielleicht auch weniger Probleme haben werden, neue Angestellte zu finden?
Ja, ich kenne sogar schon Beispiele. Also Geld ist das eine Thema, das ist eine Stellschraube. Sie war lange Zeit die wichtigste Stellschraube, aber die anderen Dinge wie Betriebsklima, die Wertschätzung und auch mitwirken zu können, den Arbeitsplatz mitzugestalten, mehr Verantwortung zu übernehmen, also auch gerade mehr Aufgaben zu übertragen. Das ist das, was medizinische Fachangestellte wollen, um im Beruf zu bleiben. Und also im dritten Ausbildungsjahr auch proaktiv auf die Auszubildenden zugehen und ihnen das Bleiben anzubieten und einfach auch zu sagen, also ich sehe dich hier in meinem Betrieb mehr als also hier in dem verwaltenden Bereich, was hältst du davon, wenn du dich hier qualifizierst oder ich sehe dich mehr in diesem Bereich. So kann man gerade jungen Menschen Perspektiven zeigen und sie davon abhalten, dann einfach auch wegzugehen und in einen anderen Bereich zu gehen.
Frau König, wir hatten ja eben gesagt, es ist schwierig, MFAs zu finden. Liegt es vielleicht auch daran, dass die Situation in den Praxen sich ja in den letzten Jahren verändert hat? Ich denke an aggressive Patientinnen und Patienten, teilweise sogar an körperliche Übergriffe, die stattfinden. Ist das etwas, was die Aufnahme des Berufes hemmt?
Also das ist schon ein Thema, was viele medizinische Fachangestellte tatsächlich beschäftigt. Es ist ja auch in den Medien, dass das Thema Gewalt vor Arztpraxen mittlerweile keinen Halt macht. Also wir wissen, dass medizinische Fachangestellte die positive Energie aus dem Umgang mit dem Patienten ziehen, weil das ist auch ja Teil ihrer Ausbildung. Sie lernen, mit schwierigen Patienten umzugehen. Aber zum anderen ist sie natürlich auch belastet, wenn Patienten übergriffig sind, wenn sie aggressiv sind. Und das hat in der Pandemie so eine Phase angenommen, dass es für viele MFAs einfach auch unerträglich war, weil sie wurden verantwortlich gemacht, wenn im ersten Herbst der Grippeimpfstoff nicht da war. Dann wurde politisch immer angekündigt, freitags nachmittags, ab Montag läuft es so und so. Und die Patienten haben dann tatsächlich erwartet, Montagmorgen 7.30 Uhr die medizinische Fachangestellte kann das umsetzen. Das ist völlig unrealistisch, weil da ist immer ein Zeitverzug drin. dafür machen leider viel zu viele auch wirklich die medizinischen Fachangestellten Verantwortlichen, werden verbal übergriffig und einige tatsächlich auch körperliche.
Und Sie würden sagen, das ist ja quasi das bittere Erbe der Pandemie?
Ich weiß nicht, ob es wirklich die Pandemie ist. Ich glaube, das ist die Erwartungshaltung, die auch unsere Politik setzt. Die Verantwortlichen in der Politik sprechen immer noch von einer guten Gesundheitsversorgung. Die Patienten erleben aber, dass sie Schwierigkeiten haben, Facharzttermin zu bekommen, dass die Hausarztpraxis in dem Ort schließt und sie jetzt auf einmal sich einen neuen Hausarzt suchen, dass bei Kinder- und Jugendärzten kleine Kinder, Eltern mit kleinen Kindern gar nicht mehr angenommen werden, weil ein Aufnahmestopp sind. Das ist dieser Teil dieser Mangelverwaltung, die unsere Politik negiert und immer wieder weckt, ja, wir haben doch eine gute Versorgung. Und die neue Bundesregierung muss sich mit dem Thema Patientensteuerung tatsächlich auseinandersetzen. Man muss auch über technische Mittel, einen Notknopf, über solche Dinge muss man nachdenken. Man muss das in die Gefährdungsanalyse tatsächlich mit einarbeiten. Und ganz wichtig ist, man muss die Vorfälle melden. Und ganz entscheidend ist, wie gehen die eigenen Arbeitgeber damit um? Die MFAs müssen wissen, dass ihre Arbeitgeber zu 100% hinter ihnen stehen. Weil das spüren die Patienten sofort, wenn sie hier einen Keil treiben können.
Weitere Hintergründe, Zahlen und Wissenswertes zum Podcast-Thema jetzt im neuesten KVN-Magazin. Erfahren Sie darin noch mehr rund um das heutige Schwerpunktthema. Zu den Chancen und Herausforderungen der MFAs, zu Weiterbildungsmöglichkeiten und Social Media. Außerdem geht es um die Sicht von Praxisinhabern und um ihre Suche von MFAs. Weiter informieren zum Thema mit spannenden Reportagen, Interviews und Beiträgen. Ab sofort in der aktuellen Ausgabe des neuen KVN-Magazin. Und jetzt geht es weiter mit der Podcast-Episode.
Jetzt gibt es ja mittlerweile relativ viele Delegationsmodelle oder Weiterbildungen. Die einen heißen NEPA, VERA, Physician Assistant. Was halten Sie denn von diesen Möglichkeiten? Zielt es eigentlich nur auf die MFAs ab, die zum Beispiel mit dem Abitur auch in die Praxen kommen? Also ist das für die, ich sage es mal, für die Höherqualifizierten eine Chance oder für alle? Wo sehen Sie da die Chancen und Möglichkeiten?
Also es ist für alle medizinischen Fachangestellten eine tolle Chance, weil bei den berufsbegleitenden Studiengängen, ob das Primary Care Management oder Physician Assistant sind, da besteht die große Chance, dass ich ohne Abitur auch in dieses Studium gehe, dass im Prinzip meine medizinischen Kompetenzen, die ich im Beruf erwerbe und mehr Verantwortung übernehmen kann, dann über dieses berufsbegleitende Studium umsetzen kann. Und gerade auch junge Menschen, wenn die sagen, okay, ich habe keine Lust mehr auf weiter Schule und gerade jetzt nach der Pandemie sind ja auch viele wirklich schulmüde, die sagen, ich mache jetzt erstmal die Ausbildung, ich gucke erstmal, wo ist mein Schwerpunkt, und wenn sie dann entdecken, dass der Schwerpunkt tatsächlich bei den medizinischen Aufgaben ist, hier mehr Verantwortung zu übernehmen, was spricht denn dagegen, dass sie dann einfach mit ihrer Berufsausbildung und der Zeit, die sie im Beruf arbeiten, dann das berufsbegleitende Studium machen. Sie kennen die Patienten, sie kennen die Aufgaben, sie kennen die Prozesse und sie bekommen in diesem Studium dann das medizinische Know-how, was sie brauchen, um die Ärztinnen und Ärzte in dem Team noch deutlicher zu entlasten. Und das ist zum einen eine Chance für jede MFA, die in dieses Studium geht, und natürlich auch für jede Praxis, weil der Arzt, die Ärztin erhält wieder freie Kapazitäten und kann sich in den Praxen auf die wirklich schweren Fälle konzentrieren. Und so funktioniert ja auch sonst die Fortbildung. Also wir haben ja bei den MFAs je nach Fachrichtung viele Curricula. Und wer Lust hat, in diesem Bereich mehr Verantwortung zu übernehmen, der kann kleinteilig anfangen mit 40 Stunden oder auch dann die größeren Module mit 80, 90, 120 Stunden. Das macht auf alle Fälle Sinn, weil da kann jeder MFA erkennen, wo liegen ihre Kernkompetenzen, wo möchte sie hin. Das sind tolle Chancen und für die Versorgung auch.
Trotzdem sind wir da auch nochmal beim Geld. Also wenn ich so eine Weiterbildung gemacht habe, erwarte ich wahrscheinlich als MFA auch ein etwas höheres Gehalt. Nicht all diese Modelle sind aber gegenfinanziert. Insofern könnte ich mir schon vorstellen, dass vielleicht auch von Seiten der Praxisinhaber da noch Vorbehalte bestehen. Wie würden Sie da argumentieren, doch in die Richtung zu denken?
Ja, einfach auch aus dem Argument der Mitarbeiterbindung. Also ich denke, fördern ist immer ein gutes Instrument, um auch Mitarbeiter in dem Betrieb auch tatsächlich zu halten und Personalentwicklung sowieso. Und Fortbildung ist definitiv ein Instrument der Mitarbeiterbindung und Personalentwicklung und das sollte viel stärker noch genutzt werden. Und ich denke, wir haben kommen ja vermutlich noch zu dem Punkt, was fordern wir von der Regierung. Ich denke, es muss einfach sein, dass diese Qualifikationen auch tatsächlich gegenfinanziert werden. Es funktioniert je nach Region sehr unterschiedlich. Also wir haben in Deutschland hier eine sehr unterschiedliche Situation. Und diese Förderung muss es aber für alle Regionen geben. Das kann ich und auch für alle Fachrichtungen.
Ja, dann kommen wir noch mal kurz zur Politik. Da muss man vielleicht jetzt dazu sagen, dass wir Mitte März hier aufnehmen, die Koalitionsverhandlungen noch nicht begonnen haben, aber ein Sondierungspapier vorliegt, in dem das Thema Gesundheit, ich glaube, nur mit einem Satz vorkommt oder mit zweien. Was wünschen Sie sich denn? Was sollte denn im Koalitionsvertrag drinstehen?
Ja, also zwar die zwei Sätze, die bisher drinstehen, sind zu wenig. Also was wir uns von der zukünftigen Bundesregierung wünschen, ist einfach eine Stärkung der ambulanten Versorgung. Und hier insbesondere auch die Leistungen, die die medizinischen Fachangestellten erbringen, dass die Leistungen, die erbracht werden, auch vollumfänglich finanziert werden. Über Zuschläge oder wie auch immer und zwar dann nicht nur im hausärztlichen Bereich. Da ist ja der erste Schritt ist im hausärztlichen, kinderärztlichen Bereich ja gemacht worden. Aber das reicht nicht, sondern aus meiner Sicht brauchen wir diese Stärkung für alle Fachrichtungen. Weil ob es in der HNO ist, ob es in der Rheumatologie ist, hier sind so viele Möglichkeiten, die Versorgung zu verbessern, indem man die medizinischen Fachangestellten qualifiziert. Aber diese Qualifikation muss sich lohnen und die Leistungen, die medizinische Fachangestellte erbringen, die muss auch finanziert sein. Es kann nicht sein, wie in der Pandemie, um darauf nochmal zurückzukommen, dass medizinische Fachangestellte 90% aller Fragen rund um Corona von den Patienten beantworten und dafür die Praxis nicht einen Cent zieht. Also das darf nicht sein. Und von daher würde ich mir eine ganz klare Priorisierung auf die ambulante Versorgung setzen und nicht, wie es jetzt heißt, Krankenhaus first, sondern hier muss es wieder zu einer ausgeglichenen Finanzierung kommen, dass Leistungen, die im Gesundheitswesen erbracht werden, egal ob stationär oder ambulant, dass die einfach auch finanziert werden. Das wäre die größte Bitte.
Gucken wir nochmal auf beide Seiten einmal ganz kurz. Vielleicht erstmal auf die Seite der Praxen. Was wünschen Sie sich von den Praxen, damit der Beruf der MFA wieder attraktiver wird? Wie können Praxen schneller und einfacher MFAs finden?
Praxen können, ganz wichtig ist, dass sie frühzeitig anfangen zu suchen. Weil der Wettbewerb um die jungen Menschen, der wird jetzt in den nächsten 10 Jahren weiter zunehmen. Das heißt, Praxen müssen aktiv auf Börsen gehen, müssen Praktikumsplätze anbieten, müssen auf Schulen zugehen, müssen bei jungen Menschen schon das Interesse für den Beruf wecken, indem sie sie wie Girls and Boys Day einladen, aber auch Schülerpraktika anbieten. Und dann eben aktiv zugehen. Es ist heutzutage wirklich so, dass sich die Betriebe bei den jungen Menschen bewerben müssen, um
auch über Social Media?
Auch durchaus über Social Media. Ob es nun TikTok sein muss, weiß ich nicht. Aber ich denke, die aktive Ansprache und die Arztpraxen haben ja einen großen Vorteil. Denn viele junge Menschen sind als Patientinnen und Patienten in der Praxis. Und wie sie auch dort das Bild vermitteln und das Wartezimmer vielleicht auch sehr früh für die Suche nutzen, das ist aus meiner Sicht sehr wichtig, ganz früh anzufangen, auch mit der Suche und die Chancen einfach auch darzustellen.
Okay, dann gucken wir nochmal auf die andere Seite, die der MFA. Jetzt haben Sie nochmal Gelegenheit, Werbung für den Beruf zu machen. Warum sollte ein junger Mann, eine junge Frau MFA werden?
Der Beruf der medizinischen Fachangestellten ist nach wie vor ein sehr vielseitiger Beruf, ein sehr kommunikativer Beruf. Er bietet viele berufliche Perspektiven, von der Fortbildung über Aufstiegsfortbildung mittlerweile bis zum Studium. Es ist eine anspruchsvolle Aufgabe. Man kann sie aber auch sehr gut mit Familienzeit kombinieren. Auch flexible Arbeitszeitmodelle sind möglich. Von daher nach wie vor ein krisenfester Job. Das muss man auch ganz klar sagen. Als medizinische Fachangestellte ist man systemrelevant und wird gebraucht. Und die Zukunft braucht, die Gesundheitsversorgung braucht medizinische Fachangestellte.
Wie ist es denn mit geflüchteten Menschen, Menschen, deren Muttersprache nicht Deutsch ist? Wie sehen Sie die Integration nicht deutschsprachiger MFAs in den Praxen?
Also je nach Region und welchen Schwerpunkt auch der Praxisinhaber tatsächlich selber hat, kann das eine ganz tolle Chance sein. Also ich kenne durchaus Praxen, die in einer Region arbeiten oder die deren Lage praktisch in einer multikulturellen Region ist. Da ist es natürlich super gut oder da ist es einfach ideal, wenn MFAs auch aus anderen Ländern kommen, wegen der Sprache, aber auch insbesondere wegen der Kultur. Weil man wird immer über die Sprache, spricht man viel. Also ich glaube, diese kulturellen Hemmnisse, die sind gerade in der ärztlichen Versorgung sehr wichtig. Also ich sehe darin wirklich eine Chance. Man sollte aber auch MFAs, die man mit Migrationshintergrund in den Beruf holt, denen muss man die Chance geben, auch hier anzukommen und man muss sie vorbereiten. Also mal eben aus Brasilien eingeflogen und dann ins erste Ausbildungsjahr starten, das sind Dinge, die können nicht funktionieren, weil in den Schulen ist tatsächlich Deutsch die Unterrichtssprache und Menschen, die dann hier einfach Probleme haben, dem Unterricht zu folgen, die können das gar nicht mehr aufholen, sondern wenn man jemanden holt mit Migrationshintergrund, dann muss man sich als Praxisinhaber auch tatsächlich Gedanken machen zur Integration. Ne? Wie mache ich das? Wie mache ich das sprachlich? Wie mache ich das aber auch vom Umfeld her?
Ne? Unterstützen Sie als Verband bei diesen Fragen?
Wir beraten unsere Mitglieder, wenn die ganz konkret dazu fragen. Wir haben Hinweise auch auf unserer Homepage und wir sind natürlich auch über die Berufsbildungsausschüsse da auch mit den Schulen und den Arbeitgebern im Austausch, weil da kommt es dann immer zu dem Thema, brauchen wir eine Prüfungserleichterung? Das ist am Ende immer sehr schwierig. Deswegen sprechen wir immer früh darüber und sagen, okay, man muss das tatsächlich unterstützen. Also Sprachkurse sind da ganz elementar. Und da muss man vielleicht für den Sprachkurs auch freistellen und überlegen, welchen Ansprechpartner kann man einem jungen Menschen mit Migrationshintergrund oder als Flüchtling auch an die Seite stellen.
Frau König, wir kommen schon langsam zum Ende.
Ambulant, relevant, prägnant. Das Wichtigste zusammengefasst.
Ihre drei Hauptpunkte würde ich gerne nochmal hören. Unseres heutigen Gesprächs. Was sind für Sie die drei wichtigsten Punkte auf die Zukunft gerichtet für die MFAs?
Ganz wichtig, die Weichenstellung durch die zukünftige Bundesregierung. Wenn mehr ambulant, dann aber auch Stärkung der ambulanten Versorgung. Den medizinischen Fachangestellten wünsche ich auch den Mut für konstruktive Gespräche mit ihrem Arbeitgeber, auch zum Thema Geld und an die Arbeitgeber. Nutzen Sie das Potenzial, was Sie mit Ihren medizinischen Fachangestellten in Ihrem Praxisteam haben, denn Sie sind Teil einer ausgezeichneten Mannschaft und das sind die gerne bei Ihnen im Team. Und dieses Potenzial sollten Sie als Arbeitgeber, Arbeitgeberin einfach auch nutzen.
Okay, vielen Dank, Frau König. Wie geht's bei Ihnen dieses Jahr weiter?
Bei den medizinischen Fachangestellten haben wir ja jetzt gerade gestern die Unterschriften einer Petition zur Stärkung der hausärztlichen Versorgung übergeben. Und da warten wir natürlich dann auf die Anhörung im Petitionsausschuss, weil das Quorum wurde erreicht, sogar weit überschritten. Und bei den anderen Berufen, da geht es weiter mit Streiks. bei den tiermedizinischen Fachangestellten und zahnmedizinischen Fachangestellten sind wir von den Gehältern der medizinischen Fachangestellten noch weit entfernt und haben gerade dicke Tarifkonflikte. Und von daher sind das natürlich für mich im Schwerpunkt Tarifpolitik die dominierenden Themen in den nächsten Wochen.
Okay, dann wünsche ich Ihnen für die Gespräche viel Erfolg, alles Gute für Sie. Und das war unsere zweite Folge des Podcasts Ambulant Relevant, der neue Podcast der Kassenärztlichen Vereinigung in Niedersachsen. Und ich kann nur noch mal darauf hinweisen auf unser neues Magazin, das sich sehr umfassend mit dem Thema MFA beschäftigt. Und dann kommen wir wieder im nächsten Quartal Mitte August.
Ambulant Relevant ist ein Podcast der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen für die rund 16.000 landesweit niedergelassenen Ärzte und Ärztinnen sowie Psychotherapeuten und Therapeutinnen. Redaktionelle Verantwortung: Lars Menz. Produktion: Theo Wurt. Neue Episoden erscheinen quartalsweise mit dem KVN-Magazin. Zu hören auf allen gängigen Podcast-Plattformen und auf kvn.de.